Ich habe gerade ein Ohr gehört. Ich liebe es echt, in Gottes Gegenwart zu sein und Lobpreis zu machen. Nur das Erste, was mir heute kam, wo ich aufgewacht bin, es war kurz vor 6, mein Wecker hat noch nicht geklingelt und ich habe mich gewundert, warum ich aufgewacht bin, war eins, was mir sofort in den Kopf kam. Und zwar, nicht, dass ich heute predige, nicht, dass ich Hunger habe. Das Erste, was in meinem Kopf war, war, ich habe in 2 Monaten Geburtstag und ich freue mich schon mega drauf und bin schon innerlich voll in Planung, wie die Party sein wird. Und mich freut es einfach, dass es mich gibt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du schon mal so gesagt? Also können wir vielleicht mal kurz was Übung machen, dass du einfach mal deinen Namen einsetzt und dann sagst, schön, dass es dich gibt. Okay? Also ich bin die Magda. Magda, schön, dass es dich gibt. Vielleicht mach es selber mal zu dir. Ist vielleicht komisch. Es ist eure Zeit. Euch über euch selber zu freuen. Ich habe in 2 Monaten Geburtstag, aber es gibt einen kleinen jungen Mann, der ist auch, glaube ich, gerade draußen. Ne? Der ist die Woche geboren. Und eigentlich letzte Woche schon. Aber es ist voll schön, wenn neue Babys geboren werden, ne? Wenn neue Leute einfach so Teil von unserer Gemeinde werden. Ne? Und ja, ich werde jetzt einfach auch noch so dafür beten, ne? Dass wir einfach nicht verlernen, über uns selber zu freuen und das zu sehen, warum Gott uns geschaffen hat. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist und ich danke dir, dass ich heute da bin und dass du mich gemacht hast und dass du jeden Einzelnen gemacht hast und du hast einen Plan. Es ist kein Zufall, dass wir hier auf der Erde sind, dass du uns gemacht hast. Und ja, schenk uns so echt immer auch wieder die Freude, nicht nur an anderen Leuten, sondern echt auch an uns selber, dass wir uns freuen, dass es uns gibt und dass du uns gemacht hast. Amen. Als ich reinkam, oder eigentlich rauskam, ich bin so rausgegangen und der Großteil der Leute, die mir begegnet sind, habe ich nicht mal gekannt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich die letzten 2 Wochen nicht da war. Ich war in Israel und wir haben Elevate Jugendfreizeit gehabt. Wenn du heute zum ersten Mal da bist oder zum wiederholten Mal, es ist voll schön, dass du da bist. Wir hatten eine hammermäßige Predigtserie über Freisein und obwohl ich nicht da war, weiß ich trotzdem, was in den letzten 2 Wochen ging, weil ich mir online einfach die Predigten angehört habe und es ist jedem zu empfehlen, wenn du mal nicht da bist, zieh dir echt die Predigten rein. Aber wir starten in eine neue Predigtserie und ich darf den Anfang machen und zwar mein Herz für sein Haus. Du hast vielleicht einen Flyer schon rumliegen gesehen, wir werden später noch ein paar Sachen auch dazu sagen, beziehungsweise ich. Und wenn du gleich schaust auf den Titel und dir denkst, interessiert mich, was sie sagt, schau nicht auf den Titel, heute gibt es einen anderen Titel von mir. Der Marc wird auch nächste Woche in allen drüber predigten. Also Marc, pass gut auf, vielleicht kannst du ein paar Sachen noch rausziehen. Unser Herz ist, dass wir in der Predigtserie einfach mehr und mehr lernen oder uns darauf einlassen, wirklich ein Herz zu bekommen für die Dinge, wo Gottes Herz schlägt, und zwar für sein Haus. Und dass wir entdecken, was für ein Segen darin liegt, wenn wir uns investieren für die Dinge, wo Gott einfach wichtig sind. Und da darf ich heute einsteigen. Ich habe nicht nur gern Geburtstag oder feiere meinen Geburtstag, sondern ich gehe auch liebend gern ins Kino. Leider habe ich nicht immer die richtigen Personen, die mit mir in die Kinofilme gehen, wo ich gern hingehe. Aber es war vor 2,5 Jahren, ich habe eine stressige Woche gehabt und ich habe mir einfach gedacht, hey, ich möchte einfach Zeit mit einem Freund verbringen, ich möchte mit der Person ins Kino gehen und einfach einen schönen Abend haben. Und ich habe mit der Person ausgemacht am Nachmittag, okay, wir gehen am Abend ins Kino, gehen vielleicht noch was trinken. Und da er nicht in Nördlingen wohnt, habe ich ein bisschen fahren müssen. Ne? Und so haben wir ausgemacht, okay, wir treffen uns in Nürnberg. So bin ich über eine Stunde gefahren, nur um einfach ein bisschen mit einer Person abzuhängen und habe mich schon darauf gefreut. Und ich habe vom Bahnhof gewartet, weil er wollte eigentlich mit dem Zug kommen. Und so sitze ich da und warte und warte und warte und er kommt nicht. Und ich schreibe ihm, sage so, hey, ich bin da, wo bist du? Ja, ich bin noch gar nicht losgefahren. Und ich sitze immer wieder da und denke mir, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich habe eine stressige Woche, ich mag einfach nur mal einfach Zeit mit einem Freund verbringen und er kommt nicht. Und was halt war, ich saß da rum und habe ihm immer wieder geschrieben und immer wenn er sich einfach gemeldet hat bei mir, ging es immer darum, er ist noch in der Besprechung, er kann auch nicht kommen. Und ich habe schon die Zeiten so versetzt, einfach so, wann ich gehen werde. Aber das Problem war, bei der Freundin, wo ich übernachtet hätte in dieser Nacht, war ja noch gar nicht da. Allein ins Kino war ich mir auch noch zu blöd, weil ich mir gedacht habe, er kommt ja noch. Und so habe ich gewartet, Stunde um Stunde. Und er hat dann mir geschrieben, ja, er kommt doch mit dem Auto, ich soll schon mal zum Kino fahren. Und es sind gefühlt 6 Stunden echt vergangen, aber es waren nur 3. Und der Höhepunkt war dann gegen 11 Uhr oder so, ich war im Kino, ich habe schon geweint gehabt, ich war einfach nur sauer. Schreibt er, wäre schlimm, wenn ich doch nicht komme. Und also wir nennen ihn mal Horst, okay? Um keine Namen hier zu nennen. Lieber Horst, wenn du diese Predigt hörst, sie ist für dich. ja, ist eine wahre Geschichte. Ja. Bei mir sind die Geschichten nur wahr. Manchmal sind sie so wahr, dass man es fast gar nicht glauben kann. So gut sind sie, aber manchmal sind sie so schlimm, dass man denkt, das ist eigentlich auch nicht wahr. Schlussendlich, ich war echt einfach mega sauer. Das Problem war, dass der Horst nicht nur an diesem einen Abend so war, sondern wenn ich mit ihm ausgemacht habe, wir telefonieren am Abend, weil wir noch irgendwas besprechen sollten für irgendwelche Sachen, die wir zusammen organisiert haben, habe ich mir den Abend freigehalten und er hat nicht angerufen. Horst. Und schlussendlich kam es so, wir wollten eine größere Jugendveranstaltung zusammen organisieren und ich weiß es nicht mal selber, ob ich schlussendlich ihm abgesagt habe und gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Oder er mir abgesagt hat. Aber circa 2 Jahren war dann auch ein bisschen Funkstille zwischen uns. Er hat sich geändert, aber ich werde jetzt nicht mehr sagen, Horst, lass uns irgendwas zusammenreißen, wenn dann muss er sich bewähren und nochmal schauen, ob er Zeit mit mir verbringen darf. Vielleicht kennst du solche Menschen, wo du dir echt denkst, der ist echt ein Vollhorst. Und sorry, Horst, wenn es irgendjemand gibt, der Horst heißt, ist einfach nur ein Beispielname, okay? Aber das Problem ist, dass manchmal wir die Horstigkeit im anderen entdecken, aber ja, nicht auf unser eigenes Leben schauen. So habe ich einen Horst-Schnelltest für euch mitgebracht, dass du kurz prüfen kannst, wie deine Zuverlässigkeit und Treue zu Personen ist. Brauchst du jemanden anderen, der dich immer wieder daran erinnert, Dinge zu erledigen? Bist du jemand, dessen Ja ein Ja und Nein ein Nein ist? Bist du ein Vielleicht-Typ und entscheidest bestenfalls einen Tag bzw. ein paar Stunden im Voraus, um einen Termintreffen wahrzunehmen? Bist du jemand, der auch kurzfristig mal Termine absagt, weil dir gerade noch eine scheinbar bessere Möglichkeit eingefallen ist? Wenn dich jemand anruft, rufst du zurück? Glauben dir deine Kinder, wenn du ihnen etwas versprichst? Wenn du sagst, du bist zu einer bestimmten Uhrzeit zu Hause und verspätest dich, rufst du kurz an? Wenn du Teil einer Kleingruppe bist, bist du mindestens 3-mal im Monat da? Und vielleicht fühlst du dich ertappt. Wer fühlt sich ertappt? Okay, ein paar ehrliche Seelen sind hier noch drinnen. Was für mich richtig krass war, war, dass mir schon in meinem Kopf, während ich das vorbereitet habe, so ein paar Horsties auch aus unserer Gemeinde eingefallen sind. Und eigentlich das, was ich hier gesagt habe, dass man nicht auf sein eigenes Leben schaut, ich mich eigentlich selber ertappt habe. Vor dem Gottesdienst bin ich noch angesprochen worden, Und ich bin darin erinnert worden, dass ich eine Kamera, die ich schon ein paar Wochen in meinem Besitz habe, obwohl sie mir nicht gehört, vielleicht wieder zurückgeben könnte. Und ich habe mich, also es war wie eine Watsche so für mich, weil ich mir gedacht habe, ja, kein Problem, danke fürs Erinnern. wir denken echt immer, die anderen sind die Horsts. Aber manchmal sind wir es selber auch. Und wenn du aber mehr willst, dann musst du echt anfangen, im Kleinen treu zu sein. Dream big, start small. Viele Menschen wünschen sich den hammermäßigen Karriereweg, der steil aufgeht, aber Leute sind nicht bereit, einen Charakterweg in Anspruch zu nehmen. Wenn jemand sagt, hey, könntest du mir was helfen, könntest du dienen, da gibt es eine große Möglichkeit, um wirklich im Kleinen treu zu sein und das einfach auch zu lernen. Vor circa 1,5 Jahren habe ich einen Anruf von einer Person bekommen und sie hat zu mir gesagt, Magda, ich glaube, ich sollte mal predigen bald. Und dann habe ich gesagt, okay, du bist in einer Kleingruppe, du hast 4 andere Leute, kannst die Predigt vorbereiten und kannst einfach dort mal das austesten und probieren. Und die Person war jetzt nicht so damit einverstanden. Aber das Problem ist, wenn wir nicht anfangen, für kleine Dinge echt zuzusagen und treu zu sein, was passiert mit deinem Herz, ne, wenn du irgendwie eine größere Verantwortung bekommst? Wenn du, keine Ahnung, Gemeinde-Newsletter, ich sage, hey, könntest du ein Gemeinde-Newsletter falten und du machst es nicht richtig und gut und gibst dir dafür Mühe, wie soll ich sagen, du sollst die Jugend leiten? Und das heißt nicht, dass jemand, der ein schlechter Gemeinde-Newsletter-Falter ist, kein guter Jugendleiter sein könnte. Aber wenn ich die Person darum bitte und sie sagt, hey, ich kann das eigentlich gar nicht, dann kann man sich auch jemanden suchen. Es sollte keine Anspielung sein, weil ich habe eine hammermäßige Gemeinde-Newsletter-Falterin gefunden, die sich selber angeboten hat. Und du wirst versteckt bleiben, dass niemand es weiß und jeder sich darüber freut und es herausfinden darf, wer es ist. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir alles sofort wollen. Wir können innerhalb von 60 Sekunden einen Haferflockenmüsli aufessen. Wir können innerhalb von 60 Minuten eine Brille kaufen oder innerhalb von 60 Tagen ein Haus erbauen. Vielleicht kein Gemeindehaus. Aber wir sind in so einer Zeit, wo alles sofort sein muss und sind nicht bereit, dass es auch bestimmte Zeiten gibt, wo wir einfach Dinge lernen. Mutter Teresa hat es so gesagt, es gibt viele Menschen, die das Große tun wollen, aber wenige, die bereit sind, das Kleine zu tun. Und ich glaube, ich predige heute selber zu mir selber. Es gibt Zeiten in meinem Leben, wo ich sage, ey Gott, ich will dir treu sein und ich mache die Dinge, die niemand sieht. Ich stelle diese Gemeindestühle, obwohl ich keinen Bock habe. nur für dich, Jesus. Und dann gibt es die Zeiten, wo ich mir denke, warum sieht mich keiner? Vielleicht sehen dich schon Leute, aber die Leute, wo es dir wichtig erscheint, dass sie dich erwähnen und dich emporheben und gute Dinge über dich sagen, vielleicht gerade nicht passiert. Ich habe das Gefühl, dass wir eine Beförderung möchten ohne Prozess oder dass wir denken, eine Position zu verdienen, ohne wirklich manchmal auch den Preis dafür zu zahlen. In Lukas 16, Vers 10, und das ist meine Bibelstelle heute, die ich euch mitgebracht habe, da steht, wer im kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinen Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Es gibt auch einen Spruch von Mr. Unbekannt, vielleicht hat es der Horst geschrieben. Die großen Gelegenheiten, Gott zu dienen, sind selten. Kleine gibt es immer. Ich bin Teil von einem großen Gebetsnetzwerk in Deutschland. Da gibt es über 10.000 Beter, die monatlich für Politik und Gesellschaft beten. Er heißt Wächterruf. Nicht Wachturm, sondern Wächterruf. Okay? Nee, verwechseln echt manche. Deswegen sage ich es dazu. Und ich bin dann ein Teil davon geworden, weil ich gesagt habe, hier bin ich, nehmt mich mit rein. Sondern wie das alles gelaufen ist, ist, ich habe die Facebook-Seite von Wächterruf geliked und der Geschäftsführer hat mich angeschrieben, weil er gesagt hat, er möchte einfach mit den Betern in Kontakt sein. Und so haben wir ein bisschen geschrieben und dann habe ich ihm ein paar Tipps gegeben, wie man Facebook ein bisschen up-to-date machen kann, dass auch junge Leute es vielleicht anspricht, weil ich die Inhalte mega gut fand und was einfach da gemacht wurde. Und ich habe dann schlussendlich mein erstes Banner für ihn erstellt. Das war das erste Banner, wo ich, wenn ich es selber anschaue, kriege ich sogar Augenkrebs. Also es gibt eine schöne Person und die Deutschlandfahne. So, ich habe noch nicht so richtig Ahnung gehabt, aber das war so die erste Chance, wo ich mir gedacht habe, hey, ich kann zwar nicht so viel, aber ich kann doch mehr, wie da auf der Facebook-Seite zu sehen ist. Und so gab es immer wieder Möglichkeiten, ne, wo ich ihn einfach ein bisschen geholfen habe und der Geschäftsführer halt mega dankbar dafür war. Ich habe auch nebenher dann so kurze Videos immer aufgenommen, die ich auf Facebook gestellt habe, wo ich Leute einfach ermutigen wollte mit Dingen, die Gott in meinem Leben getan hat. Und schlussendlich war es so, dass alle Leute im Vorstand dieses Vereins irgendwie auf mich aufmerksam worden sind, entweder halt über Facebook oder halt über diese Videos. Und ich schlussendlich angefragt wurde, dass ich dort für die junge Generation in Deutschland zuständig bin, dass Leute wieder anfangen, für Politik und Gesellschaft zu beten. Ich habe jetzt sogar meinen eigenen Kameramann, der das hauptberuflich macht und bekomme sogar auch ein bisschen Geld dafür und es macht mir mega Spaß. Bloß, wenn ich so zurückschaue auf viele Bereiche, sogar wie ich nach Nördlingen kam, waren es immer das Gute und Große, wo Gott in meinem Leben getan hat, hat damit angefangen, dass ich gedient habe. Dass ich eigentlich jemandem was Gutes getan hat und er darauf auf mich aufmerksam worden ist. Nicht, weil ich irgendwie gesagt habe, hier bin ich. Das Problem ist nur manchmal, und das bemerke ich auch bei mir, dass ich dann auch, wenn ich drin bin, in dieser Position, diese Herzenshaltung immer noch habe. Und nicht in dem einfach so gehe und sage, okay, jetzt bin ich hier, jetzt kriege ich Geld. Sondern wirklich einfach mir die Herzenshaltung bewahre, wirklich zu dienen. Gott hat einen anderen Wertekatalog als wir vielleicht selber. Was für Gott groß ist, oder was für dich groß ist, ist für Gott manchmal klein. Und was für Gott klein ist, ist für dich manchmal groß. Zum Beispiel, wenn du als Putzfrau irgendwo arbeitest, ich glaube, man nennt es Reinigungsdame, heißt es nicht, dass du weniger wert bist wie ein Anwalt oder wie ein Arzt oder wie ein Lehrer. Wenn ich im Krankenhaus war oder so, oder auch in meiner Arbeitsstelle früher, immer wenn die Leute reinkamen, um zu putzen und sich irgendwie peinlich so an mir vorbeiwischen wollten, ne, bin ich manchmal aufgestanden und habe mich einfach bedankt, was sie tun. Weil wir achten manchmal nur das, so was irgendwie groß und angesehen ist, aber nicht die kleinen Dinge. Vielleicht sagst du selber auch mal zu den Leuten im McDonald's oder so einfach Danke oder sagst ein nettes Wort und schmeißt keine 50 Cent rein, sondern Euro oder so. Weil wir wissen echt nicht, was vielleicht, wo wir denken, das ist was Kleines, was für eine Auswirkungen das in der Zukunft oder in der Ewigkeit haben kann. Zum Beispiel, was passiert, wenn dein Alkoholiker, dein Nachbar, du vielleicht in die Kleingruppe mitnimmst und er Jesus erlebt und er jemand wird, der anderen Leuten von Jesus erzählt. Was ist mit der Mama, die sich um die Kinder kümmert und wirklich sich investiert in sie und ihnen von Jesus erzählt? Was kann aus diesen Kindern werden? Was ist ein Gebet nach dem Gottesdienst oder ein ermutigendes Wort, das du kurz jemand zusprichst? Das ist ein weiterer Vers, den ich euch mitgebracht habe. Dienern geht es nicht darum, dass sie groß rauskommen, sondern Gott und andere Menschen groß rauskommen. Richard Forster hat geschrieben, das lese ich euch kurz vor: Die Gnade der Demut wirkt sich in unserem Leben am ehesten durch die Übung des Dienens aus. Nichts diszipliniert die unmäßigen Wünsche des Fleisches besser als Dienen im Verborgenen. Das Fleisch jammert, wenn es dienen soll, aber es schreit geradezu auf, wenn es im Verborgenen dienen soll. Es strebt nach Ehre und Anerkennung. Und wenn wir Jesus' Leben anschauen, Jesus hat sich spezialisiert auf Dienstaufgaben. Er ist zu den Orten und zu den Menschen gegangen, wo andere eher vermieden haben. Er hat dem Leberkranken gedient, wo andere nicht mal zu ihm hin wollten. Er hat am Passafest, es war ein Feiertag und Festtag, hat er nichts Besseres im Sinn gehabt, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Kurz nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung, wo eigentlich die Jünger kommen sollten und sagen, Yippie, Jesus, hat er auf sie gewartet, während sie an der Arbeit waren und hat ihnen Frühstück gemacht. Was ist das für ein Gott, dem nichts zu schade ist? Und ich denke, wir können uns da echt Jesus voll so als Vorbild nehmen. Vielleicht wenn du von der Arbeit nach Hause kommst und deine Kinder quengeln. Jesus hat auch einen anstrengenden Arbeitstag gehabt und die Kinder kamen und sie wollten sich eigentlich ausruhen. Und er hat gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und hat mit ihnen Zeit verbracht. Dieser Vers, den ich euch vorgelesen habe aus Lukas 16, Vers 10, sehen wir manchmal nur diesen Vers. Ich lese ihn euch nochmal vor. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Doch eigentlich ist der Vers komplett aus dem Zusammenhang so gerissen. Und es geht eigentlich um ganz was anderes. Wir malen uns dann unsere Dinge aus und habe ich auch getan mit dem, was ich euch vorher gerade erzählt habe. Aber es geht noch tiefer. In Vers 11 steht, wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und dem anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Also Mammon ist so ein altes Wort eigentlich für Besitz, das Luther damals gar nicht übersetzt hat, sondern einfach verwendet hat. Also es geht um dein Geld, um Moneten, um Money, um das, was du besitzt. Und in der Literatur, seht ihr, wird es immer so verwendet. Also Mammon war eigentlich wie so ein Dämon, der Menschen zum Geiz verführt hat. Also ich habe schon gesagt, was für dich vielleicht groß ist, ist für Gott klein. Und er sagt, hey, wenn du nicht mal mit dem, was ich dir gegeben hat, was dir nicht mal gehört, wenn du mit dem Geld nicht anfängst umzugehen und vielleicht auch weiterzugeben von dem, was ich dir gegeben habe, wie kann ich dir dann mehr anvertrauen? Und für viele Menschen ist das der Knackpunkt, auch für mich. Es gibt Leute in diesen Reihen, die geben 10% von ihrem Einkommen in die Gemeinde rein. Also sonst könnte ich nicht angestellt sein, wir könnten nicht so ein Haus bauen. Die sagen, hey, Gott hat mich so beschenkt und ich möchte einen Teil dessen einfach wieder weitergeben. Für Kirchengänger, die denken, boah, ist ja mega crazy. 10%, also die in der katholischen oder evangelischen Kirche sind. Aber für Leute, die gar nichts geben, ist das irgendwie so unvorstellbar, dass man von dem Geld, was man hat, auch noch was abgibt. Man rechnet so das Monat durch, was alles für Ausgaben sind und gibt dann Geld. Und bei mir war es oftmals echt das Gleiche und ich habe Vorbilder gehabt und Menschen, die mich einfach inspiriert haben, durch das, was sie erzählt haben, sie geben einfach Geld ins Reich Gottes. Und wir haben ja diese Predigtserie, Mein Herz für sein Haus. Und ich bin davon überzeugt und habe selber erlebt, wenn wir in Gottes Reich investieren, in die Gemeinde auch rein, dass Gott sich um unsere Dinge kümmert. Das heißt vielleicht nicht, dass er gleich ein Haus für dich baut, aber er wird sich um die Dinge kümmern, die du brauchst. Und vielleicht ist das auch so eine Möglichkeit, einfach diese Predigtserie. Wir werden am 27. November eine Spendenaktion haben, darüber werde ich nachher noch ein bisschen was erzählen, wo du einfach es mal austesten kannst und sagen kannst, hey, ich möchte was von meinen Finanzen einfach geben. Ich bin 50% hier in der Gemeinde angestellt, ich bin im Pastorenteam und gebe 10% meines monatlichen Einkommens. Vielleicht kannst du dich noch dran erinnern, was ich gesagt habe, ich verdiene noch ein bisschen was nebenher beim Wächterruf, das sind 70 €, das ist so eine Entschädigung oder so, wie man es nennt. Auf jeden Fall kam der Zeitpunkt von einem Jahr, da haben wir die Aktion gehabt, 60 mal 60. Wer schon länger dabei ist, erinnert sich noch, sieht man an der nächsten Folie. Da haben wir so Scheine ausgeteilt und wir haben gesagt, wenn es 60 Leute gibt, die 60 € geben, monatlich können wir den Gemeindebau einfach starten und machen und umsetzen. Und wir sollten einfach auch beten und Gott fragen, was wir geben sollen. Und ich habe mir so gedacht, okay, neben dem, was ich schon gebe, wären vielleicht 30 € gut. Also 30 € ist für mich echt viel, wenn ich nur 50% angestellt bin und auch viel unterwegs bin und echt Geld brauche. 30 € ist für mich ein Handyvertrag. 30 € ist für mich ein Fitnessstudio-Vertrag. Also kommt ja immer so drauf an, gell, wo man Prioritäten setzt. Und ich habe mir gedacht, hey, 30 € wäre echt ein Opfer, noch zusätzlich zu dem zu geben, was ich eh schon gebe. Und Gott hat echt so ganz klar zu mir gesprochen und hat gesagt, Magda, gib 60 €. Du verdienst doch jetzt 70 € beim Wächterruf, dann kriegst 10 € du und 60 ich. Und für mich war das auch allgemein ein Prozess so die letzten Jahre. Das heißt, da ist es mir irgendwie leichter gefallen vor einem Jahr, aber bis ich mal angefangen habe, was zu geben, es fällt ja so leicht, dass man sagt, hey, wenn ich mal reich bin, wenn ich mal bei Wer wird Millionär oder im Lotto gewinne, dann gebe ich was. Wenn ich mein Weihnachtsgeld bekomme, dann gebe ich was. Wenn wir nicht anfangen im Kleinen, treu zu sein und im Kleinen mit dem, was wir in unserer Hand haben, wirklich zu geben, dann kann uns Gott nicht über Größeres setzen. Und so habe ich mich dazu entschlossen und habe gesagt, okay, Gott, 60 €, ich mache das. Und ich darf immer wieder erleben, wie Gott sich dazu stellt. Weil diese 70 € waren eigentlich dazu gedacht, mein Reisekonto aufzufrischen und jeden Monat 70 € in mein Reisekonto reinzugeben. Was war, ich habe euch gesagt, ich war in Israel vor ein paar Wochen, vor 2 Wochen, um genau zu sein, und es kam jemand auf mich zu und hat mir einfach das Geld gegeben für Israel. Und wo ich habe vorher gerade nochmal durchgerechnet, so wie viel sind 12 mal 60, also so ein ganzes Jahr, was ich irgendwie so rein investiert habe, und es war also 400 € unter dem, was ich bekommen habe, und ich habe keinen Cent bezahlt für diese Reise. Ich möchte dich einfach ermutigen, manchmal hören Leute Stories von mir, wo ich Geld geschenkt bekomme, wo ich Kleidung geschenkt bekomme, aber die sehen halt nicht, was dahinter steckt, dass ich auch sage, okay Gott, ich kümmere mich um die Dinge, wo ich mich drum kümmern kann, und du kümmerst dich wieder um die Dinge, wo du dich drum kümmern kannst. Und genauso braucht es Leute, die ein großes Herz haben und die bereit sind, mir sowas zu schenken. Ich glaube, die Person wird wieder mega fett gesegnet von dem, was sie in mich rein investiert. In meinem ersten Jahr in der Anstellung in Nördlingen war ich wieder 50% nur angestellt, und ich habe in diesem Jahr durch Zahlung von Flügen, von Essen, von Kleidung, von irgendwelchen Zusatzzahlungen, die ich irgendwie noch bekommen habe, habe ich alles zusammengerechnet, und ich kam summa summarum knapp raus, dass das Geld, was ich im Jahr verdient habe, nochmal komplett geschenkt bekam. Also ich habe 100% bekommen und das können wir uns im Kopf nicht vorstellen und das kann ich auch nicht berechnen, aber ich habe gemerkt, wenn ich wieder zurückgegangen bin und Leute auch nicht großzügig Geld weitergegeben habe oder sie eingeladen habe, es ist bei mir auch weniger geworden und ich habe mir gedacht, was soll denn das? Aber es ist einfach so ein schönes Prinzip, das wir nicht verstehen müssen mit unserem Kopf, aber wenn es in der Bibel drin steht, dann sollte man glauben. Genau, und hinter diesen Sachen steckt halt echt auch immer ein Preis. Vor kurzem habe ich für einen Mann beten dürfen, da ging es um ein Millionengeschäft im mehrstelligen Bereich und für solche Sachen bete ich jetzt auch nicht jeden Tag oder werde auch nicht jeden Tag drum gebeten, aber ich bin davon überzeugt, dass er dieses Geschäft machen wird. Nicht, weil ich ihn mega gut kenne oder weil ich irgendwie so alles weiß, aber ich weiß, wenn dieser Mann die paar Millionen bekommt, und das hat er auch zu mir gesagt, dass Gott ihm schon gesagt hat, für was er es einsetzen soll. Und ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin für Millionen, dass Gott sie mir anvertraut, aber ich möchte anfangen, mein Herz Gott zu geben und nicht meinem Bankkonto und mich wirklich um das zu kümmern. Ich habe noch einen guten Satz aufgeschrieben. Unser Papa im Himmel ist der Schöpfer der Welt. Ihm ist es ein leichtes, Gelder zu schieben auf die... In solchen Bereichen braucht man echt immer Vorbilder. Also ich brauche es. Wir haben vorher Jesus gehabt, so als Vorbild. Aber ich brauche immer so Vorbilder, die irgendwie zum Greifen nah sind. Und ein Vorbild, das mir zum Greifen nah ist, ist mein Chef und Pastor. Stefan Striefler heißt der. Ob es um Finanzen geht oder auch in anderen Bereichen, was im Bereich Treue angeht, habe ich die letzten Jahre mega viel von ihm lernen dürfen. Und nicht nur von ihm, sondern auch von seiner Frau, weil sie dazugehört und alle Entscheidungen, die sie treffen, oh, viele, zusammen echt machen. Und für mich ist es mega der Ansporn, zu sehen, wow, es ist möglich. Weil dieser Mann ist einfach die Familie, krass gesegnet von Gott. Und ich komme manchmal echt nicht aus dem Staunen raus. Und ich möchte nicht sein, dass ich sage, ich will das auch, warum bei mir nicht, sondern ich möchte sein, was lebt der, was ich auch leben kann, um wirklich in größere Dinge reinzukommen. Nicht, weil ich reich werden möchte, sondern weil ich möchte, dass Gott mich über Größeres setzt, weil ich eine Sehnsucht danach habe, dass ich mich nicht mit den Dingen beschäftige, die für mich groß sind, aber für ihn klein, und er mir nicht die Dinge anvertraut, wo er sagt, das ist groß für mich und ich denke, das ist eine Nebensächlichkeit. Und es gibt nicht nur Stefan und Katrin, die ein Vorbild für mich sind, sondern es gibt einen Pastor in Nürnberg, den habe ich vor 6 Jahren kennengelernt und ich bin damals an einem Wochenende in Nürnberg gewesen mit einer Freundin und wir sind in den Gottesdienst reingelaufen. Und das Erste, was mir so aufgefallen ist, also es war am Jugend am Freitag, er hat Lobpreis gemacht, er hat gepredigt, er hat uns alle unterhalten, er war einfach mega treu, so im Bereich Jugend. Am Sonntag kam ich in den Gottesdienst, klar, er ist angestellt als Pastor, wer war da? Konsti ist da. Und ich habe die Story gehört, wie er diese Gemeinde übernommen hat. Er hat massenmäßige Angebote gehabt von großen Gemeinden, von Gemeinden, die floriert sind. Aber er hat sich entschieden für so eine 30-Mann-Gemeinde mit lauter Senioren, die da drin waren, und hat einfach das gelebt, er war im Kleinen treu. So bin ich nach dem Gottesdienst zu ihm hingegangen und habe gesagt, Konsti und Judy ist seine Frau, ich habe ein Wort für euch, und zwar, ihr wart im Kleinen treu, Gott wird euch über Größeres setzen. Es sind jetzt ein paar Jahre vergangen, es ist eigentlich die größte Gemeinde in Nürnberg, es sind über 600, 700 Gottesdienstbesucher jeden Sonntag. Und was schön ist zu erkennen, ist nicht, dass er es lebt, sondern wenn ich die Lobpreise anschaue, wenn ich die Kleingruppenleiter anschaue, wenn ich das Gebetsteam anschaue, alle Leute haben so ein dienendes Herz und leben das, was er vor Jahren gelebt hat. Das bedeutet nicht, dass du eine 30-Mann-Gemeinde übernehmen sollst. Ich nehme solche Beispiele nur her, weil es mich inspiriert. Aber wie würde unsere Welt ausschauen, wenn wir echt anfangen, im Kleinen treu zu sein und zu entdecken, wo Gott uns echt über Größeres setzen möchte. Ich lese euch zum Schluss noch was vor, dann kommen wir schon auf die Zielgerade. Was, wenn eine große Anzahl von Menschen versuchen, im Kleinen treu zu sein in der Arbeit? Glaubst du, dass Exzellenz dann nur ein bloßer Mythos wäre? Was würde in unseren Häusern passieren, wenn es eine Epidemie von Ehemännern und Frauen gäbe, die im Kleinen in ihrer Beziehung zueinander, ihren Kindern und Eltern positiv herausstechen? Wenn wir das tun, was wir versprochen haben, was würde mit der nächsten Generation passieren? Bringen wir eine Generation hervor von Kindern, die sich egoistisch beschäftigen oder treu umarmen? Wenn sie nicht Treue von dir lernen, was werden sie dann für Arbeiter, Männer und Frauen, Mütter und Vätern? Wenn wir es ihnen nicht beibringen, wer dann? Noch eine Bibelstelle für euch aus Lukas 19, Vers 17, da steht: Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger Diener. Weil du im Kleinsten treu gewesen bist, sollst du Verwalter von 10 Städten werden. Und meine Frage ist für dich so: Wer bist du? Bist du der Horst? Oder bist du die Person, die im Kleinen treu ist? Wenn du der Horst bist, möchte ich dich dazu ermutigen, deinen Fokus darauf zu legen, wirklich im Kleinen treu zu sein. Dass du echt so im Alltag kleine Dinge fokussierst und dich daran freust, wenn du es machst. Dass du dein Bestes gibst in kleinen Dingen, als ob es ein großes Ding wäre. Und prüf echt immer wieder dein Herz. Und was ich erleben durfte, auch vor dem Gottesdienst, was ich euch erzählt habe, ich habe mich echt mega blöd gefühlt so. Aber Gott ist gnädig. Also wenn du sagst, ich lebe es zwar noch nicht, Jesus, ich möchte es leben, dann lade ihn echt ein und sag, Gott, hilf mir, wirklich in den kleinen Dingen treu zu sein und gib mir den Blick dafür, dass das für mich groß ist, was für dich groß ist und dass die Dinge klein sind, die für dich klein sind. Wenn du aber die Person bist, die schon treu ist, möchte ich dir sagen, Gott sieht dich, er sieht auch die Dinge, die du im Verborgenen machst, und er wird dich über Größeres setzen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann es kommen wird. Aber er bereitet dich auf was vor, weil er glaubt, dass du es machen wirst. Weil du in so vielen kleinen Dingen treu warst und weil du nicht stolz werden wirst, wenn er dich über was Größeres setzt. Das Lobpreisteam darf gerne noch nach vorne kommen. Mach mal kurz deine Augen zu. Und überleg vielleicht, welche Person du oft bist oder welche Person du sein möchtest. Und stell dir einfach mal vor, dass Jesus vor dir steht und sagt, ich möchte helfen. Ich möchte helfen, dass die Dinge aus deinem Herzen herauskommen, wo du Dinge zu Götzen machst, wo eigentlich ich gern drin sein möchte. Und ich sage euch, es ist das Schönste auf der Welt, wenn einem das wichtig ist, was Gott wichtig ist. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns echt nachgehst, auch in dieser Woche, auch heute am Sonntag, dass wir echt anfangen, uns dich als Vorbild zu nehmen und andere Menschen als Vorbild zu haben, treu zu sein, zuverlässig zu sein, dass du uns die Dinge anvertrauen kannst, die dir wichtig sind. Mach unser Herz weit, dass wir lernen, loszulassen von Besitztümer, von Geld, wo wir denken, das ist alles im Leben. Und dass wir entdecken, was für ein Reichtum du schenkst, was für eine Liebe du hast. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du echt durch die Reihen gehst. Und Jesus, ich möchte Buße über das tun, wo mir Dinge wichtiger waren, wo sie dir gar nicht wichtig waren. Jesus, ich möchte Buße tun, wo ich andere Leute als Horst gesehen habe und nach einem Stein geworfen habe, meinen Gedanken. Obwohl ich selber manchmal ein Horst bin. Ich danke dir für deine Gnade, für deine Liebe, für deine Gegenwart.